Danke, dass Sie so schön geputzt haben. Jetzt kann ich angstfrei reden. Danke auch für die Einladung. Und Herr Mitsch nannte mich ja den letzten Erhardianer. Das klingt ein bisschen wie der letzte Mohikaner. Aber doch, ich nehme das gerne an, weil in Wirklichkeit ist der Name Ludwig Erhard in der Bevölkerung bekannter als Konrad Adenauer. Ob das historisch gerechtfertigt ist, da will ich jetzt keinen Streit. Ich habe zu Hause so einen ganz kleinen Erhard für die Modelleisenbahn. Und ich habe im Büro so einen großen Erhard in Lebensgröße. Es gibt Erhard-Schulen, es gibt sogar ein Museum, es gibt eine Stiftung. Auch wenn die Stiftung, da wird es jetzt andersrum, so viel Kapital hat, wie die Konrad-Adenauer-Stiftung in einem Monat ausgeben kann. Bei Nullzinsphasen ist das eine ziemlich problematische Angelegenheit. Aber warum ist Ludwig Erhard so bekannt? Das ist natürlich, weil er mit diesem Wohlstand, mit dem Begriff Wohlstand für alle, ein Identifikationspotenzial für die Bevölkerung geschaffen hat und mit der D-Mark natürlich eigentlich die Fahne, unter der dieses Land gesegelt ist, bis zur Wiedervereinigung und zum Euro. Dieses Buch Wohlstand für alle gibt es immer noch, ist immer noch eins der meistverkauften Wirtschaftsbücher. Wir haben es gerade ins Chinesische übersetzt, die Auflage ist ungeheuerlich natürlich. Wir haben es für Deutschland jetzt neu aufgelegt. Sollte vorgestellt werden, ist gerade was dazwischen gekommen. Danke, dass Sie mich nicht als Sexmonster bezeichnet haben. Und wäre auch möglich gewesen. Und es ist interessant, dass diese so positiv besetzte Figur Ludwig Erhard zerstört werden soll. Er steht für D-Mark, Wohlstand, Wachstum, auch ein Stück Gemütlichkeit mit der Zigarre, auch mit Whisky, das war das Lebensqualitätsgefühl der damaligen Zeit. Aber dieses Bild wird neuerdings überlagert, dass er angeblich ein Nazi war. Ja? Ja, in diesem Buch, das die CDU verbreitet hat, vorgestellt von Annalena Baerbock, auch ein Signal, kommt er nur in der Fußnote vor. In einem Artikel vom Vorsitzenden des Sachverständigenrats und Mitglied der Ludwig-Erhard-Stiftung Schels, nur als Fußnote mit seiner angeblichen Nazi-Vergangenheit. In dem neu eröffneten Museum gibt es ein ganzes Kapitel dazu. Eine Taz-Autorin hat ein großes Buch verlegt. Erhard soll, glaube ich, schon zerstört werden. Und dann schauen wir uns mal seine Vergangenheit an, die Vergangenheit des Wirtschaftsministers. Ich lese mal vor. 35 bis 41 Leiter einer Forschungsgruppe im Kieler Institut für Weltwirtschaftsforschung mit dem Thema Großraumwirtschaft. Das war die Vorbereitung darauf, das Großdeutsche Reich mit seinen Eroberungen nutzbar zu machen für die nationalsozialistische Expansion. 33 bis 38 Mitglied der SA, 37 NSDAP-Mitglied, 38 politischer Leiter in Kiel, NS-Studentenbund, NS-Rechtswahrerbund, NS-Dozentenbund, danach Soldat Eisernes Kreuz. Es war allerdings nicht Erhard, sondern sein Nachfolger Karl Schiller. Es kommt. Ich wäre Ihnen dankbar. Ich schließe mich nicht denen an, die Herrn Schiller dafür kritisieren. Die gibt es auch gar nicht. Ich habe ihn noch kennengelernt, ich schätze ihn sehr. Aber wenn man daneben stellt die Zeit eines Ludwig Erhards im Dritten Reich, dann fällt einem ein, er war kein Mitglied in irgendeiner Massenorganisation. Das war gar nicht so einfach, weil da konntest du eigentlich nicht mal Kaninchen züchten, ohne im NS-Kaninchenzüchter verwandt zu sein. Er war kein Hochschullehrer, weil er kein Beamter sein wollte, weil das die Voraussetzung war, dass er kein Mitglied in irgendeiner NSDAP-Beamten- oder Hochschulorganisation. Er war natürlich kein Parteimitglied. Er war nach Kinderlähmung und Kriegsverletzung im Ersten Weltkrieg wehruntauglich. Sein einziger Kontakt bestand in einem Gespräch mit einem Obernazi. Ja, er hat sich durchs Leben geschlagen mit Gutachten, die wurden aber abgelehnt und auch nicht weiter verfolgt, weil nach der damaligen Erklärung des SA-Obersturmbannführers Ohlendorf er sich nicht der ordentlichen Sprache des Dritten Reiches befleißigt und noch dazu fordert, dass man die Bevölkerung in den besetzten Gebieten ordentlich versorgt und unterhält, um ein humanes Leben zu ermöglichen. Dieser Mann also steht jetzt unter dem Beschuss ein Nationalsozialist zu sein. Er stört. Und er stört, weil er die als Person oder als historische Person die Erinnerung an Freiheit und Verantwortung aufrechterhält. Weil er stört, weil er für ein erfolgreiches Deutschland steht, für ein Deutschland von Freiheit und Wohlstand gleichermaßen. Nun muss man sagen, und vielleicht auch für diese Veranstaltung ganz wichtig, er hat schon ein paar Schwächen gehabt. Er war eigentlich ein Putschist. Er hat die Freigabe der Bewirtschaftungsgesetze in so einer historischen Sekunde der Unaufmerksamkeit der Alliierten genutzt und alle waren dagegen. Die CDU war dagegen, die SPD war dagegen, sie hat zusammen mit dem DGB Generalstreik gegen ihn organisiert. Die Wissenschaft, die Ökonomen, Volkswirtschaftler, ganz kluge Leute waren auch dagegen. Die haben ausgerechnet, man kann gar nicht mehr sterben, weil rein rechnerisch gibt es ohne Bewirtschaftungsvorschriften nur alle 7 Jahre einen Sarg. Es ist aber möglich gewesen im Wirtschaftswunder, weil alles sofort in großer Menge und Anzahl zur Verfügung stand. Es war der Beginn einer ungeheuren Explosion von Leistungsfähigkeit. Keine Sorge, ich langweile Sie nicht, diese Reden hält man immer. Das war kein Wunder des Wohlstands, es war Organisation. Und auch Vergleiche mit anderen Ländern nehmen zum Beispiel nicht in Anspruch, dass es ja gar nicht nur um das zerstörte Westdeutschland ging. Nur eine Zahl. Damals waren 90% der Fensterscheiben zerstört. Da brauchte man ein bisschen Wachstum. Mit 16 Millionen Flüchtlingen und der Zerschlagung der innerdeutschen Wirtschaftsstrukturen musste eine gesamte Volkswirtschaft erst umgebaut werden. Wir haben ja vergessen, dass bis zur deutschen Teilung die Schwerindustrie und die Energieindustrie im Westen war, im Ruhrgebiet, in Düsseldorf, dass aber die eigentliche leistungsfähige, moderne Leichtindustrie in Sachsen zu Hause war. Natürlich auch in anderen Verhältnissen, aber diese Struktur war zerstört und musste völlig neu aufgebaut werden. War auch für die DDR nicht leicht, sondern einen völlig untauglichen Standort, aber einen anderen hatten sie nicht, das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt errichtet. In Westdeutschland wiederum mussten andere Dinge geschaffen werden. Das heißt, es war eine ungeheure organisatorische Leistung, die da in kurzer Zeit über die Marktwirtschaft in die Wege geleitet wurde. Und es ist auch kein Zufall, dass München nur reich wurde, weil Siemens kam davor, war München ehrlich gesagt ein ziemlich verschlafenes Bauernnest. Und Frankfurt mit Dresdner Bank und Deutsche Bank ist auch ein Kriegsgewinnler. Mit anderen Worten, wir haben eine ungeheure Verschiebung der Wirtschaftsstruktur erlebt und das ist auch eine der großen Leistungen, an die wir uns zurückerinnern. Und heute? Hören wir heute noch irgendetwas Positives von Marktwirtschaft? Ich habe vorgestern in der FAZ, das war eine Zeitung, die früher in der Tat stark für Erhard Partei ergriffen hatte, früher, ein glühendes Plädoyer gelesen für die Verstaatlichung der Stahlindustrie und die Zusammenfassung der letzten Reste der Stahlindustrie in Form von Thyssen und Salzgitter in einer Bundesstahl irgendwas. Ne? Kombinat, Startkombinat. Ich meine, da stellst du dir schon ein paar Fragen. Dass die Linke in Berlin staatliche Kaufhäuser einrichten will, passt dazu, dass die Kommunalverbände in Westdeutschland Mittel vom Bund gefordert haben für die Verstaatlichung von leerstehenden Kaufhäusern. Ich meine, man muss sich das mal so vorstellen. Ja? Also natürlich haben wir ein strukturelles Problem, darauf will ich nicht eingehen, aber glauben wir, dass eine Wiederauflage des HU-Kaufhauses Konsum der DDR uns wirklich was bringt? Ja? Den Mietendeckel in Berlin, der nichts anderes ist als eine stillschweigende Verstaatlichung, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Aber auch die CDU hasst natürlich diese ganze Erhard-Nummer. Altmaier spricht davon, nationale Champions zu formieren. Da sieht man den Konzernschneider. Ja? Ich könnte spöttisch sagen, bei Talkshows reicht es nicht für längere Socken, aber nationale Champions, die können wir zurechtschneiden. Er braucht ein Papier für eine Verstaatlichungsstruktur, aber er verstaatlicht ja auch bereits ohne Papier. Wir haben die Lufthansa, wir haben die TUI, da ist es bereits vollzogen. Wir bauen demnächst ein Werk für Staatsbatterien, zufällig im Wahlkreis der Forschungsministerin. Wir haben ja gar kein Gefühl dafür, wie korrupt unsere Gesellschaft mittlerweile geworden ist. Die Großen werden größer und die Kleinen sterben. Dieser Prozess ist ein Prozess, der sich durch Corona dramatisch beschleunigt hat, aber nicht neu ist. Ludwig Erhard war es nicht. Und ich sage mal, weil hier so Geliebe zu manchen hochgewachsenen Männern auch vorhanden ist, die am selben Tag Geburtstag haben wie ich nebenbei. Ich glaube auch nicht, dass die Vertreter amerikanischer Finanzkonzerne mit ihrer ungeheuren Machtzusammenballung in allen DAX-Konzernen gute Ratgeber für uns wären. Eine sichtbare Verstaatlichung auf allen Ebenen der Wirtschaft. Vor 20 Jahren gab es das Erneuerbare Energiengesetz, Rot-Grün, aber man muss Rot-Grün eines zugutehalten. 12 Paragraphen auf 6 Seiten, schon knapp. Ja. Heute haben wir, oder ich rede vom Jahr 2017, also die neuesten Zählungen, so viel kannst du gar nicht blättern, wie du zählen musst, bis heute haben wir, bis 2017, 104 Paragraphen, 116 Seiten und 4 Anhänge mit mehreren hundert Seiten, in denen 5.900 verschiedene Vergütungsvorhaben und Vergütungskategorien benannt werden, also unterschiedliche Preiskategorien für Ökostrom. Wir haben die perfekte Planwirtschaft. Wirklich wahr. Wir haben solche Gesetze, aber wir haben leider keinen Strom. Der ist irgendwie... Der versteckt sich da. Der versteckt sich da und diese blöde Sonne mag in der Nacht nicht scheinen und der Wind mag in der Nacht nicht wehen, das muss sich irgendwie ändern. Wir haben ja damit etwas geschaffen, was wir uns gar nicht vorstellen können, nämlich die Zerstörung der Energiewirtschaft und die Verteuerung durch ein parallel zweites Energiesystem, ein komplett neues. Wir lösen das dezentrale, rationale, wie es in den 50ern und 60ern geschaffen wurde, auf. Damals wurden Kraftwerke erstens in der Nähe der Verbraucherzentralen oder der großverbrauchenden Industrien geschaffen und zweitens so, dass man je nach Verkehrswege die Brennstoffversorgung optimiert hat, entlang des Rheins bis zur ersten Rheinschleuse in der Nähe von Karlsruhe Kohlekraftwerke, da wo man mit dem Kohleschiff nicht hinkam, Kernkraftwerke. Und so hat man eine, im Ruhrgebiet sowieso, an der Küste wiederum Kernkraftwerke. Diese Struktur haben wir zerstört. Wir haben jetzt eine zentralistische Energieversorgung, die im Norden Strom hat, wenn der Wind weht, ist schon manchmal der Fall. Und der wird dann 1000 Kilometer nach Süden transportiert und das nennen wir Dezentralisierung. Weil in der Tat gibt es in Bayern ein paar Dächer, auf denen auch Solarpaneele für die Melkmaschine stehen. Nur, wir haben völlig vergessen, dass wir um ganz andere Mengen reden. Also Dänemark zum Beispiel stellt sich immer als der große Windkraftkonzern der Welt vor. Kleine Nebenbemerkung, auch die Dänen profitieren vom deutschen Erneuerbaren Energiegesetz. Wir sind so bescheuert, dass wir auch noch den Dänen die Windräder bezahlen. Aber ganz Dänemark mit der neuen Windkategorie produziert so viel Strom, wie BASF in Ludwigshafen verbraucht. Wir haben vergessen, dass wir ein Industriestaat sind, dass wir nicht ein paar freundliche dänische Designer und ihre Väter als Schweinezüchter haben, sondern dass wir eine Großindustrie haben, die große Mengen Strom braucht. Aber so geht es ja weiter. Die Zerstörung der Marktwirtschaft erfolgt ja nicht nur durch Verstaatlichung, wir erleben sie auch in der Landwirtschaft. Es geht oben und es geht unten. Es ist ja schon bezeichnend, dass die niedersächsische Landwirtschaftsministerin vor dem Parlament vergangene Woche geweint hat, weil die Zerstörung der niedersächsischen Landwirtschaft in der Fläche ist verheerend. Und wir reden immer davon, dass es dazu niedrige Preise gibt in der Landwirtschaft. Nun ist es ja mit den niedrigen Preisen so eine Sache. Bei Ludwig Erhard, da gab es eine Preiskontrollkommission, der er vorsaß. Ich habe mit der damaligen Sekretärin noch gesprochen, die lebt heute noch, eine wunderbare Dame. Da kamen jeden Tag so 2-3 Postsäcke mit Preisanträgen herein. Also der Schnürsenkelhersteller hat darum gebeten, seine Schnürsenkel um einen Pfennig erhöhen zu dürfen und der Schuhsohlenhersteller um zwei und so weiter und so fort. Und es sollte dann irgendwie alles in ein System. Klappte natürlich nicht, hat auch nicht geklappt. Erst die Freigabe dieser ganzen Preisstrukturen hat die Marktwirtschaft ermöglicht. Und jetzt reden wir wieder davon, dass die Preise falsch sind. Nun muss man wissen, für Produzenten sind die Preise immer zu niedrig. Ja, aber logisch. Also ich finde, 8,90 für ein Heft von Tichys Einblick ist absolut zu wenig. Ich bin fest davon überzeugt, dass 16 Euro... Das ist Schleichwerkung, eigene Sache, aber es muss sein, damit man es versteht. Ja? Und wenn es um Lebensmittelpreise geht, ist es ja nicht anders. Und wo der richtige Preis ist, entscheidet sich vielleicht aus der Perspektive des Verbrauchers. Möglicherweise hat eine Ministerin mit irgendwie 18.000 Euro Monatseinkommen eine andere Perspektive als eine Rentnerin mit 660 Euro im Monat. Möglicherweise... Möglicherweise hat der Preis auch eine soziale Funktion. Nämlich, wenn er niedrig ist, sind die Leute wohlhabend und reich. Wenn er hoch ist, sind sie arm. Wir haben das aber offensichtlich alles vergessen. Und es geht hier beim Vergessen ja auch darum, dass wir vergessen haben, warum der Sozialismus so unproduktiv war. Weil er an die Stelle von Rationalität Angst gesetzt hat. Kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, diese Angst, ja? Also ein VEB-Chef, der hat ja einen Plan gekriegt. Und er musste schon befürchten, wenn er den Plan nicht erfüllt, gibt es Genickschuss. Wenigstens am Anfang waren die noch ein bisschen gröber drauf. Später wurde es ein bisschen harmloser, aber auch nicht wirklich. Was macht er in so einer Situation? Er sagt, den Plan nie und nimmer. Er versteckt Ressourcen. Er versteckt Leistungsfähigkeit. Wenn er weiß, dass er 1.000 Kerzen herstellen kann, in der Stunde wird er sagen, also 800, Frau Pantl, ist das Äußerste, Frau Plankommissarin. Aber wirklich, ja, und dann handeln Sie mich hoch auf 900 und ich gehe erleichtert raus, kriege aber für die 100 mehr Kerzen auch 20 mehr Beschäftigte. Und das hat Jan Korner, ein ungarischer Ökonom, ja als den Untergang des Sozialismus herausgearbeitet, dass Ressourcen versteckt werden, weil die Kombinatsdirektoren um ihr Leben fürchten. Als ich hier in Berlin Stellvertreter des Rundfunkbeauftragten war, für diesen ganzen Rundfunk-Kladderadatsch, und als wir da Inventur machten, stellten wir fest, auf einer Spreeinsel lagern 400 Kloschüsseln. 400 Kloschüsseln für ein Funkhaus. Ich habe den Direktor gefragt, wieso haben Sie so viel Zeug gekauft? Sagt er, na ja klar, wir wollten ein neues Funkhaus bauen und haben schon mal angefangen. Und die Folge ist natürlich, andere, die selbst ein Haus bauten, hatten eklatanten Mangel. Da gab es das nicht, das lag nämlich auf einer Insel unter Planen. Dieses Wissen geht uns verloren. Es predigt auch nicht mehr. Wahrscheinlich, weil Wohlstand selbstverständlich geworden ist. Und für uns, glaube ich, und war immer mein Ziel auch in der Erhard-Stiftung, ist, wir müssen auch wieder die moralische Qualität der Marktwirtschaft in den Vordergrund stellen. Wir haben uns daran gewöhnt, zu sagen, gibt mehr. Und manche Leute sagen dann zu Recht, noch mehr Mallorca brauche ich nicht. Ja? Aber wir haben vergessen, dass Wettbewerb für preiswerte Dienstleistungen und Güter für Innovation und für die Durchsetzung von Fortschritt sorgt. Ein klassisches Beispiel, seit der Auflösung der Post als Staatsunternehmen sind die Telefonpreise um 97% gesunken. Ich als Student musste immer noch bis 22 Uhr, später bis 24 Uhr warten, um meine Eltern anzurufen, weil Ferngespräche unmörderisch teuer waren. Das Einzige, wo die Postnachfolgeorganisationen noch die Preise jedes Jahr steigern, ist der Brief, denn da haben sie noch ein Monopol. Marktwirtschaft ist die Solidarität mit Fremden. Ich spende nicht, aber über den Wettbewerb sorge ich dafür, dass sie vernünftige Preiswerte und bessere Güter haben. Das müssen wir wieder erklären, dass wir den Menschen Wohlstand verschaffen durch Wettbewerb. Und dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Natürlich gibt es Marktversagen. Wer gegen Regeln verstößt, kann billiger produzieren. Wer gegen Regeln verstößt, kann den Konkurrenten aus dem Markt werfen. Deshalb brauchen wir eine Handlungsethik und eine Ordnungsethik. Für die Ordnungsethik ist der Staat zuständig. Er legt die Spielregeln fest und achtet auf die Einhaltung. Spiele funktionieren nur und Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn es Spielregeln gibt, die auch eingehalten und sanktioniert werden. Auf der Handlungsebene sind wir die Spieler. Wir spielen nach diesen Regeln und versuchen, den Wettbewerb so für uns durch Leistung fruchtbar zu machen. Aber entscheidend ist die Trennung zwischen der Ebene des Ordnungsrahmens und der Spieler. Diese Trennung ist entscheidend für das Funktionieren. Karl Hohmann hat es übrigens wunderbar herausgearbeitet, darauf beziehe ich mich auch. Ich finde, unser Problem derzeit ist, dass wir diese Ebenen ständig vermischen. Warum? Weil der Staat plötzlich selber Wirtschaft macht. Die Energiepolitik ist ja das eine, aber ist ja auch bei VW so. Schauen Sie mal, also da sind Sie so ein Riesenkonzern. Der Ministerpräsident ist Aufsichtsratsvorsitzender, der frühere Ministerpräsident ist da in Berlin irgendwas. Sie haben jede Menge frühere Regierungssprecher in Ihrer Kommunikationsabteilung. Die Durchdringung zwischen VW und dem Staat ist eine sehr enge, ist auch so gewollt. Und das sagt man doch, komm, mit dem Diesel, ja, das machen wir ganz elegant. Ja. Da drehen wir ein bisschen an dem Programm, dann schaffen wir alle Regulierungsvorschriften. Dann habt ihr Politiker den Triumph, Verschärfung der Abgaswerte, erfolgreich durchgesetzt und wir verkaufen noch mehr Autos, merkt doch keiner. Es hat leider in den USA jemand gemerkt. Wir haben hier einen halbstaatlichen Konzern, der an der Spitze des Betrugs steht. Und das passiert, wenn der die Regeln macht, eben auch Unternehmer ist. Dann passt er schon auf, dass für ihn die Regeln nicht gelten, bloß diese Amerikaner kommen uns immer dazwischen. Und diese Art von Wirtschaftspolitik machen wir doch dauernd. Ja? Die Energiewirtschaft, die Energiereform ist doch nichts anderes. Die kleinen Haushalte zahlen und die Großindustrie kriegt Strompreissubventionierungen. Sonst würden die ja die Arbeitsplätze abschaffen. Nicht? Also wir machen ja eine Politik, die ist hochgradig unsozial. Die ist hochgradig unsozial, weil wir von unten nach oben umverteilen. Die Produzenten subventionieren natürlich dann, werden jetzt subventioniert aus der Staatskasse. Weil dann merkt man es nicht so. Ja? An Ihrer Stromrechnung merken Sie es ja dummerweise, wenn jeden Monat die Strompreise steigen als Steuerzahler, merken Sie es ja nicht. Da wird Verantwortung verwischt. Dieses Verwischen von Verantwortung und Zurechenbarkeit ist, was eine Wirtschaft zerstört. Aber lassen Sie uns auch noch über andere Dinge sprechen, weil wir so feig geworden sind, insgesamt nicht Sie, Herr Mitsch, aber wir, auch nicht wir, Sie sind alle mutig, aber ich meine als Gesellschaft. Gewinn und Profit. Wir weigern uns ja zu sagen, dass es die Aufgabe von Unternehmen ist, Gewinn und Profit zu erzeugen. Natürlich müssen sie ihren Profit maximieren, denn sonst fliegen sie raus. Marktwirtschaft wird im Kern aber zum moralischen Unternehmen, weil sie eben preiswerte, hervorragende Produkte und Arbeitsplätze schafft, wenn sich alle an die Regeln halten. Und immer wenn wir diese Regeln vermischen, wenn wir sie auflösen, wenn wir Ordnungspolitik zerschlagen, wird es skandalös. Aktueller Fall Wirecard. Also Wirecard muss man sich ja intelligent vorstellen. Hat die Bundesregierung festgestellt, das ist ja gar keine Bank. Nein, das ist ja gar keine Bank. Ja? Und weil es keine Bank ist, gelten auch die entsprechenden Gesetze nicht für die Bank. Es ist ein Start-up der Technologie. Ja? Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir müssen uns vorstellen, dass wir eine Bank umdefinieren. Ja? Und es ist dann Wirecard und dann beißen die Leute ins Gras und dann ist es keiner gewesen. Und dann stellen wir daraufhin noch fest, dass die BaFin, das Bundesamt für Finanzmarktkontrolle, dass die Mitarbeiter auf Wirecard-Aktien spekulieren dürfen. Also dann ist man ja Finanzminister, wenn man sowas erlaubt. Das hätte ich einen guten Vorschlag für alle, die in der Lokalpolitik aktiv sind. Beteiligen Sie die Polizisten an dem Ertrag der Knöllchen. Dann werden Sie feststellen, dass die irgendwie... dass die irgendwie kurzfristig die Schilder verdecken und wenn dann die Leute parken, abkassieren. Das ist der Fall Wirecard, das ist nicht sehr viel komplizierter. Diese permanente Vermischung der Sphären, staatliche Ordnung und privates Handeln. Diese ständige Vermischung zerstört die Gesellschaft. Wir haben hier Unternehmen und sie müssen kontrolliert werden, aber die Kontrolleure haben in den Unternehmen nichts zu suchen und umgekehrt. Schumpeter hat es in ein wunderbares Beispiel gebracht. Eine Bremse im Auto bringt das Auto zum Stehen. Aber natürlich braucht das Auto eine Bremse, sonst kann es nicht fahren. Wir brauchen beides. Wir brauchen Kontrolleure und wir brauchen vorwärtsstrebenden Markt, brauchen vorwärtsstrebende Unternehmen. Und nur dann, wenn wir beides haben, kann die Wirtschaft expandieren. Das Sozialsystem ist übrigens, wenn es immer heißt soziale Marktwirtschaft, ist ja auch so ein Begriff. Ein soziales System ist übrigens keineswegs automatisch moralisch. Die Mafia hat auch soziale Funktionen. Also wenn Sie die Mutter oder Ehefrau eines erschossenen Mafia-Killers sind, werden Sie versorgt. Das ist ganz sozial, lassen keinen hängen. Der IS auch nicht. Aber möchten wir in solchen Regimes leben? Nein, möchten wir natürlich nicht. Und deswegen stört es mich auch immer, wenn dann Unternehmen sagen, wir machen ja jetzt Corporate Social Responsibility. Das klingt so toll. Wir übernehmen freiwillig gesellschaftliche Verantwortung. Bin ganz fein. Ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand überteuerte Bilder kauft oder einen Fußballverein unterstützt, möglichst vor Schule vielleicht einen PC. Da habe ich nichts dagegen. Aber gleichzeitig wird durch das Überbetonen der Corporate Social Responsibility dem Kerngeschäft die moralische Qualität abgesprochen. Zu arbeiten, Unternehmer zu sein, hat moralische Kompetenz. Und das gilt natürlich genauso für die sogenannte ökosoziale Marktwirtschaft. Wir tun damit so, als wäre die Marktwirtschaft antiökologisch. Jede Wirtschaft verbraucht Ressourcen. Die Frage ist nur, wie viel und wie organisieren wir das und wie schaffen wir das, dass wir den Ressourcenverbrauch minimieren bzw. aus den entnommenen Ressourcen ein Maximum an Gütern herausholen. Das ist Marktwirtschaft, das ist Unternehmertum. Darum haben wir ja mit den CO2-Zertifikaten ein Instrument geschaffen, das wunderbar funktioniert. Die Briten haben es verstanden, durch den Einsatz von Ökozertifikaten ihre Kohleindustrie abzuschaffen, weil einfach die Preise so sich verändert haben. Dagegen ist nichts einzuwenden. Klammer auf, wird meistens in dieser Story vergessen, dass die Kernkraftwerke haben, Klammer zu. Aber trotzdem bleibe ich dabei, wir brauchen die strenge Konsequenz, die Effizienz, wie sie die Marktwirtschaft hat, um die Umwelt zu retten und nicht umgekehrt. Es ist uns ja gelungen, in den kapitalistischen Systemen Erfolge ungeheuren Ausmaßes in dem Bereich zu schaffen. Wir haben zerschlagen den Gleichlauf von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch. Wir können mehr erzeugen mit weniger Energie. Wir können mehr erzeugen mit weniger CO2-Ausstoß. Wir können alles mehr mit weniger Einsatz natürlicher Ressourcen, und der Weg geht ziemlich schnell. In den sozialistischen Systemen war es nicht möglich, weil es keinen Anreiz gab dafür, effizient sich etwas einfallen zu lassen. Aber wie reagieren wir? Wir reagieren mit Regulierung und mit Vorschriften und mit Subventionen. Wir glauben nicht mehr an den Markt, obwohl er seine hervorragenden Wirkungen erzeugt hat. Wir reagieren mit Regulierung. Und wir regulieren dieses Land zu Tode. Und es ist mehr als nur die Abschaffung von Paragraphen, die eh keiner mehr braucht. Ja? Ich meine, die Entbürokratisierungsabteilung da im Bundeskanzleramt, die macht doch bloß eines. Sie schafft Gesetze ab, die keiner mehr braucht. Zum Beispiel die Ordnung für das wirklich lebenswerte und wichtige Handwerk der Lebkuchenzelter. Es gibt wahrscheinlich keine Lebkuchenzelter mehr, also die Lebkuchen machen, und auch übrigens keine handwerklichen Handschuhmacher mehr. Das hat man abgeschafft, toll, große Leistung, 700 Paragraphen. Aber mich hat vor 2 Jahren fast die Einführung der DSGVO umgebracht. Viele von Ihnen haben das mitgekriegt. 2 Jahre später kommt die Cookie-Richtlinie. Das ist dieses handtuchgroße Formular auf Ihrem Bildschirm, wo Sie anklicken müssen, dass Sie mit den Cookies irgendwas machen sollen. Jeder Club klickt mittlerweile drauf und sagt, bin total einverstanden, mach's nur weg. Ja. Aber die Wirkung ist ja unterschiedlich. Glauben Sie, dass Microsoft oder dass Apple damit ein Problem hat? Die setzen heute 1000 Juristen in Gang. Als ich diese Cookie-Verordnung gelesen habe, ich habe kein Wort verstanden. Und selbst wenn ich es verstanden hätte, wäre ich nicht in der Lage gewesen, es umzusetzen in einen komplizierten technologischen Prozess in den Datenbanken. Das bringt diejenigen zum Erliegen, die Start-ups sind. Wer in diesem ganzen IT-Bereich ein neues Unternehmen aufbaut, der stirbt irgendwo zwischen DSGVO und Cookie-Richtlinie. Ich garantiere es Ihnen. Es ist wirklich nicht mal mehr lustig. Es ist verheerend. Aber wir schaffen natürlich ein europäisches Google. Ja? Wir erfinden danach, was die Amerikaner vor 30 Jahren erfunden hat. Das kostet wieder sehr viel Geld. Das ist dann Green Deal. Gut, ich will an der Stelle ein bisschen zu Ende kommen. Vielleicht nur noch ein kleiner Hinweis. Ich habe mir kürzlich ein wunderbares Auto angeschaut. VW baut ja so schöne Golfs. Der hat 50.000 Euro gekostet, war nicht ein bisschen überteuert, war dafür Strom. Kriege ich jetzt subventioniert für 41.000 Euro, super. Aber was machen wir eigentlich? Ja. Was machen wir? Wir hatten eine Industrie, die Arbeitsplätze geschaffen hat, die Steuern bezahlt hat, die Leute mit Produkten versorgt hat. Und jetzt müssen wir ihren Absatz subventionieren. Das kann nicht funktionieren. Das wird volkswirtschaftlich nicht funktionieren. Und natürlich erleben wir in der Automobilindustrie den Verlust hochbezahlter Arbeitsplätze. Das sind Leute, so ein besser, länger dabei seiender Fließbandarbeiter, wenn er Werkmeister ist, irgendwo zwischen 50.000 und 80.000 Euro Jahreseinkommen mit der Prämie von 10.000 Euro. Das sind die Superreichen in diesem Land. Das sind die Besserverdienenden. Die schmeißen wir jetzt raus, dann zahlen die keine Beiträge mehr, zahlen keine Steuern mehr, kriegen Arbeitslosengeld oder sonst irgendeine versteckte Subvention fürs Nichtarbeiten. Aber wir sind wahnsinnig toll. Wir haben jetzt auch in Berlin und in Frankfurt im Sommer so schöne Rikscha-Fahrer, nicht? Also wir haben jetzt so Fahrradboten. Das ist die grüne Ökologie. Wir haben Fahrrad. Früher hielt man ja Rikschas und so für das Symbol der Rückständigkeit in Indien. Wir haben es jetzt auch. Also die Statistiker stellen fest, seltsam. Die Produktivität der deutschen Volkswirtschaft sinkt. Na, das ist aber überraschend. Das habe ich schon vorher gewusst, schon vorher der Statistik. So, also, ich will da auch zum Ende kommen, das ist ja eine lange Tagung. Vielleicht mit einem Zitat von Groucho Marx, der sagte, nichts ist so hartnäckig wie Fakten. Staaten allerdings sind in der Lage, Fakten zu verdrängen. Die DDR war ein wunderbares Beispiel. Es hat ja keiner mehr dran geglaubt. Ja? Es hat wirklich keiner mehr dran geglaubt. Überhaupt keiner. Ich glaube, nicht mal im staatlichen Komitee für Plan- und Preisfestsetzung hat nur irgendjemand dran geglaubt. Aber wir machen jetzt diesen Weg auch. Wir glauben daran, dass wir nachts die Sonne scheinen lassen können, dass Rikscha-Fahrer Fortschritt sind und dass Bürokratie Mehrwert schafft. Es wird uns schon noch gut gehen. Ich glaube, dieses Land ist so unheimlich reich, für uns reicht es noch. Wir leben von der Substanz. Unsere Kinder, ich weiß nicht. Und das ist das, was mir Sorge macht. Dieses Ausgrenzen der Wirklichkeit, dieser Verzicht auf Marktwirtschaft, die systematische Zerstörung jeder Erinnerung, die Denunziation aller Leute, die irgendetwas sagen und wenn sie historische Persönlichkeiten sind und wenn man ihnen nichts nachweisen kann, dann dichtet man ihnen etwas an. Applaus